ARD.
SWR Kultur. Forum.
Das Sakrale und das Profane. Was erzählen uns Carpaccios Venedigbilder heute? Am Mikrofon Silke Arning. Carpaccio, ein Name, den viele Menschen wahrscheinlich zuerst mit einer typisch italienischen Vorspeise verbinden. Wir wollen uns aber jetzt eher mit dem Künstler beschäftigen, der dieser Speise tatsächlich den Namen gab. Vittore Carpaccio, Maler der Frührenaissance, um 1465 in Venedig geboren, wo er sich bald zu einem der gefragtesten und bekanntesten Maler entwickeln sollte. In Deutschland sind seine Werke jetzt zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Die Staatsgalerie Stuttgart geht in einer Ausstellung dem venezianischen Mythos in der Kunst der Frührenaissance nach. Der Audioguide lässt dazu mit passender Musik auch die Venedig-Bilder mit den Ohren erleben. Denn das Spannende ist, die Venedig-Bilder Carpaccios, obwohl 500 Jahre alt, haben noch heute Einfluss auf unsere Vorstellung von der Lagunenstadt. Welche Geschichten haben Carpaccio und auch sein Kollege Bellini über die Lagunenstadt erzählt? Worin besteht der Mythos Venedig? Und wie viel ist davon heute noch lebendig? Darüber diskutieren im SWR Kulturforum Professor David Fellows, Musikwissenschaftler aus Basel. Er hat sich auf die Musik des späten Mittelalters und der Frührenaissance spezialisiert. Dirk Schümer, Autor, Publizist und ehemaliger Venedig-Korrespondent, unter anderem der FAZ. Dr. Annette Hoyer, Kuratorin für italienische und französische Kunst vor 1800 in der Staatsgalerie Stuttgart. Frau Hoyer, die meisten Leute, die denken ja bei Venedig wahrscheinlich an den Markusplatz, an das Wasser, an die Gondeln, an die Brücken natürlich. Wie hängt denn diese Vorstellung mit dem Maler Carpaccio zusammen, der immerhin vor 500 Jahren gelebt hat?
Ja, das stimmt. Aber Vittore Carpaccio entdeckt schon vor 500 Jahren, wie malerisch Venedig ist, wie pittoresk diese Stadt ist, wie schön dieses Wasser zusammengeht mit dieser prachtvollen Architektur in der Stadt. Man muss sagen, Venedig ist eigentlich schon immer ein Mythos. Seit der Gründung ist es eine Stadt, die ja eigentlich unmöglich ist, mitten ins Wasser gebaut. Und schon im Mittelalter schreiben Dichter wie Francesco Petrarca, diese Stadt ist eine andere Welt. Aber dass diese Stadt plötzlich auch in der Malerei so Thema wird, das passiert bei Carpaccio. Und das Spannende bei ihm ist, wie er religiöse Themen in die Zeit, in der er lebt, transferiert.
Da kommen wir dann auch noch gleich drauf. Das ist eine spannende Beziehung. Herr Schümer, als ehemaliger Venedig-Korrespondent ist Ihnen die Stadt natürlich sehr vertraut. Welche Bedeutung hat Carpaccio Ihrer Einschätzung nach für diese Stadt? Oder ist er vor allem eben dadurch interessant, weil man ihm quasi im Restaurant begegnet?
In Venedig gibt es so viel Kunst, ich würde jetzt sagen Tizian und dann die großen Gebäude, das kriegen die normalen Venezianer schon mit, aber Carpaccio ist jetzt nicht volkstümlich geworden, er ist doch ein Maler für Spezialisten, aber da ja über 30 Millionen Touristen jedes Jahr kommen und auch sehr viele davon glücklicherweise immer noch kunstinteressiert sind, bilden sich dann vor den Orten, wo Carpaccio-Gemälde zu sehen sind, auch gerne mal Schlangen. Also er ist nicht vergessen, aber er ist jetzt auch nicht allpräsent in Venedig. Und die Vorspeise ist benannt worden, um ein bisschen Venedig-Feeling auf den Teller zu kriegen. In Harry's Bar, der Chef, hat nach dem Krieg, ich glaube in den 50er Jahren, erst einen Drink erfunden aus Pfirsichsaft und Prosecco. Den hat er Bellini benannt und dann ist ihm noch eingefallen, dass man dieses rohe Fleisch, das wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren gerne gegessen wird, auch mit einem schönen Namen versehen kann. Und dann kam Kollege Carpaccio dran. Und der hat jetzt an Bedeutung weltweit natürlich den Maler überholt, weil man da, würde man sagen, es ist leichter zugänglich, sich das reinzuschaufeln, als sich mit den Bildern ausführlich zu beschäftigen.
Wobei man sagen muss, diese Speise hat auch deswegen den Namen bekommen, Frau Heuer, weil sie an diese Farben erinnert, auch der Bilder.
Ja, genau, das ist richtig. Also legendär ist, ich glaube, Herr Schümer, Sie haben recht, das lässt sich nicht so ganz festmachen, wann diese Vorspeise wirklich erfunden und benannt worden ist. Aber die Legende ist, dass es 1963, da gab es wirklich eine Carpaccio-Ausstellung in Venedig. Und die Herleitung ist, dass anlässlich dieser großen Ausstellung Giuseppe Cipriani diese Idee hatte, den Maler mit dieser Vorspeise zu verbinden.
Das ist ein guter Marketing-Mensch.
Ja, so ist es. Ja.
Schon damals. Herr Fellows, der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat einmal gesagt, wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Hat Venedig tatsächlich so einen ganz eigenen Klang, der über der Stadt wabert?
Eigentlich haben wir keine Ahnung. Also im frühen 16. Jahrhundert, frühen 17. Jahrhundert wissen wir ziemlich viel über die Musik in Venedig. Aber im 15. und 16. Jahrhundert, wir nehmen an, dass Polyphonie in San Marco, San Giovanni Paolo, Frari gesungen wurde. Aber es ist kein Beweis. Was wir haben, ist nur dieses wunderbare Bild von Gentile Bellini, also von den Sängern in Prozession in der Piazza San Marco. Und das ist alles, was wir wissen von der Musikausübung.
Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, das Zitat auch so empfunden, dass er damit zum Ausdruck bringen wollte, dass eigentlich Venedig an sich durch diese Wellen, die ja auch so einen bestimmten Klang in die Stadt bringen, dass da so ein ständiger, sehr angenehmer Geräuschpegel über der Stadt liegt. So habe ich so ein bisschen empfunden.
Ja, also im 15. und frühen 16. Jahrhundert war die Musik in Italien, überall in Italien, fast alles ausländisch. Grundsätzlich, also die Este, die Gonzaga, die Medici haben also enorm viel Geld für Musik ausgegeben, aber alles für Sänger aus heutigen Belgien und Instrumentalisten aus Deutschland.
Sie haben uns schon die Brücke geschlagen, Herr Fellows. Venedig vor 500 Jahren, wie so dieses Lebensgefühl damals war, Frau Hoyer. Es war ja eine sehr bekannte Handels- und Seemacht, La Serenissima lautete der Beiname. Und man weiß ja auch gar nicht so ganz genau, woher das kommt, ob das jetzt mit dem Dogen zusammenhängt, mit der Bezeichnung des Dogen oder eine andere Theorie ist. Das heißt einfach nur die heitere Stadt. Wie muss man sich das Leben in Venedig in der frühen Renaissance vorstellen?
Ja, Frau Arning, mit dieser Serenissima, die heißt ja eigentlich Serenissima Repubblica, also heitere Republik, heiterste Republik, treffen Sie eigentlich den Mythos Venedig auf den Punkt. Denn das Selbstverständnis Venedigs ist, dass es eine auserwählte Stadt ist, eben eine Republik, also eine Stadt, in der Bewohner für das Gemeinwohl sorgen und sich umeinander sorgen. Und eine Stadt, die einen Wohlstand hat, den sie natürlich ihrer Position als Handelsstadt im Mittelmeerraum verdankt. Das ist eine Stadt, wo Menschen aus Deutschland, aus den Niederlanden mit ihren Waren anreisen, aber auch mit ihren Kunstwerken anreisen. Das ist eine Stadt, wo sie Teppiche aus Anatolien, gewebte Seide aus Syrien sehen können, Pigmente aus Afghanistan. Also eine ganz besonders reiche, auch visuelle Kultur, Seekultur, die ganz viel Inspiration gibt für die Künstler.
Also Venedig im Prinzip schon ein zentraler Umschlagplatz für Waren und Handel. Und damit waren auch ganz viele kulturelle interessante Fremde auch Eindrücke und Einflüsse verbunden. Dann.
Ich glaube, man darf nicht übersehen, dass auch die Menschen dieser fernen Regionen in der Stadt einfach präsent sind. Also diplomatische Delegationen aus Konstantinopel, Handelsdelegationen aus Nordafrika. Und das gibt's in Europa in der Zeit sonst nicht. Und ich denke, Herr Fellows, das ist auch für die Musik wahrscheinlich relevant, dass einfach wirklich Menschen aus diesen Ländern als Personen zu erleben sind vor Ort.
Ja, klar. Das Interessante für die Musik in Venedig ist die Persönlichkeit von Ottaviano Petrucci, der also kam aus Fossombrone, also winzige Ecke, weit, weit, weit von Venedig und hat die Musikdruck grundsätzlich erfunden in Venedig um 1501. Und sehr viele Bänder herausgebracht. Aber zuerst war das alles französische Lieder, französische Messen, Messen von Josquin, von Obrecht, von Brumel, Motetten. Alles das. Und erst viel, viel später fing er an, mit italienische Frottole zu drucken.
Aber Sie haben sehr gut ins Spiel gebracht, den Notendruck. Man muss eben sich klar machen, dass die Venezianer auch in kulturellen Dingen keine Schöngeister um des Schöngeistes willen waren. Die waren Geschäftsleute. Und Venedig ist in genau der Zeit, in der diese wundervolle Malerei entstanden ist, von der wir sprechen, ist es auch zum Weltzentrum des Drucks geworden. Es war also quasi eine Art Silicon Valley. Der ist zwar in Deutschland von Gutenberg erfunden worden, aber Venedig hat rund um den heutigen Rialto, um die Rialtobrücke, ein ganzes Viertel mit Verlegern und Buchdruckern gehabt in der Zeit, die den Weltmarkt quasi riesig bedient haben mit hervorragenden Editionen. Da wurde also auch gleichzeitig dann damit Geld verdient. Und die waren, wenn sie sich's in den Kopf gesetzt hatten, führend. So, das wurde eben genauso weltmarktführend produziert, das Buchgewerbe, wie Glaswaren aus Murano beispielsweise. Venedig hat das alles ohne Subventionen, sondern auch zum Geldverdienen gemacht. Und die Maler, die sind dann diejenigen gewesen, die dieser visuellen Kultur am Ende einen bleibenden auch natürlich ideologischen Ausdruck geben sollten, damit Venedig sich dann feiern lassen konnte. Sieht mal, wie toll wir das als Handelsmacht, wie friedlich, wie schön, wie harmonisch hier alles ist. Aber in Wirklichkeit stecken dahinter natürlich auch knallharte Geschäfte. Wenn irgendeine Konkurrenz kam vom anderen Ende der Adria, dann sind die Venezianer mit ihren Galeeren vorgefahren und haben die Stadt platt gemacht. Das ist natürlich auf den Bildern so nicht zu sehen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Es war Räuberkapitalismus der frühesten Sorte mit ganz hervorragenden Ergebnissen für die, die dabei gewonnen haben.
Wobei eben fiel schon der Name Ottavio Petrucci. Also er hat ja quasi diese wunderbaren Ausgaben gedruckt in Venedig. Was war denn sozusagen seine ganz besondere Handschrift, die ihn ausgezeichnet hat? Was machte seinen Druck so besonders?
Ja, also was macht es so besonders, ist, dass es also 500-fach gedruckt wurde. Also plötzlich hast du 500 Exemplare statt einer. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Also in seinen ersten Drucken musste er jedes Stück Papier 6-mal drucken. Also einmal für die Noten selber, einmal für den Text und einmal für die Pentagramme. Und auf beiden Seiten. Und wie er das so präzise gemacht hat, das weiß niemand bisher. Kurz danach haben Drucker in Deutschland und in der Schweiz versucht, dasselbe zu machen. Und die ersten Versuche waren furchtbar, waren Fehler überall. Also Petrucci hat die grundsätzlich sehr, sehr gut gemacht vom Anfang. Und wie er das gemacht hat, also kann ich mir nicht vorstellen.
Er konnte aber dabei eben auf dieses ausgefeilte Druckgewerbe in Venedig zurückgreifen.
Absolut.
Eben auch, was Schriften angeht, die ersten nach der Antike wieder entstandenen großen Editionen von Autoren waren nicht nur perfekt in Latein und Altgriechisch, man hat ja dann auch sehr schnell schon mit anderen Schriften wie Hebräisch, Armenisch experimentiert und Leute, die sowas konnten, die haben sich dann eben auch an die Herausforderung gemacht, Noten zu setzen.
Also eine echte Meisterleistung, die hier auch dann in Venedig entstanden ist. Herr Schwimmer, Sie haben zwei Romane geschrieben, die auch inhaltlich zusammenhängen, die Schwarze Rose und die Schwarze Lilie. Die Schwarze Lilie spielt nicht in Venedig, sondern in Florenz des 14. Jahrhunderts, auch eine andere Zeit. Aber trotzdem, Sie haben ja sehr viel recherchiert auch dafür und auch versucht, eben diese Zeit lebendig zu machen. Ist es legitim zu fragen, wie anders oder wie besonders das Leben in Venedig so aus florentinischer Sicht ausgesehen hat? Wie haben die darauf geguckt?
Es gibt ja sehr früh schon Quellen, dass alle Leute, die da hinkamen, verzaubert waren, weil man mit dem Boot über die Lagune fahren musste und dann gab es keine Straßen mehr. Und das ist anders als heute, wo jetzt Touristengruppen in die Gondeln verschifft werden und dann einmal um den Block gerudert werden, hatte das ja auch extreme Vorteile. Wir müssen uns vorstellen, die Straßen sonst auf dem Festland, auf der Terra Ferma, und das ist dann eben überall, waren schlammig nach Regen, waren mit Exkrementen, waren mit Tierdreck voll. Und in Venedig war es eigentlich sehr, sehr geschickt. Die Leute konnten in Pantoffeln bei schlechtestem Wetter in ihren Hauseingängen in eine Gondel steigen, eine überdachte. Der Ruderer, der Domestik, wurde natürlich nass, aber die Herrschaften konnten dann in den Nachbarpalast oder am anderen Ende der Stadt reingerudert werden und dann gingen sie in Pantoffeln rauf zum Abendessen. Das hatte sogar auch Vorteile, was das Alltagsleben angeht. Heute wirkt das umständlich, aber damals war das für diejenigen, die in Venedig waren, eine nicht nur exotische, sondern auch ausgesprochen luxuriöse Lebensweise. Das, was wir heute begehen als Touristen, die vielen Brücken, die waren damals fast alle gar nicht da. Man bewegte sich wirklich mit dem Kahn vorwärts, einfach auch, weil das praktischer war. Und die Brücken, viele sind erst im 19. und bis ins 20. Jahrhundert nachgebaut worden. Und wenn es welche gab, hatten sie kein Geländer, dann konnte einem in den Gassen ein Reiter begegnen. Pferde waren in Venedig als Statussymbol, wie wenn einem heute ein Auto begegnen würde. Und das ist eben schon damals als sehr exotisch empfunden worden. Heute mit einer Welt von Zügen, Autos, Flugzeugen, dann jetzt auf einmal in diese Wasserwelt einzusteigen, ist natürlich eine noch exotischere Zeitreise. Aber das hat es eigentlich immer damals schon gegeben. Und das führte dann bei den Venezianern auch zu einer bestimmten Arroganz. Ich zitiere gerne den wundervollen englischen Romancier Henry James, der gesagt hat, es gibt zwei Arten von Städten, Venedig und alle anderen.
Und in dieser wunderbaren Stadt lebt und wirkt eben auch Carpaccio. Vielleicht, Frau Jahr, können Sie uns ein bisschen erklären, wer ihn jetzt nicht kennt. Wir haben ja schon gehört von Herrn Schwimmer, ist jetzt nicht sozusagen der Maler der ersten Reihe, da ist sicherlich Tizian zu nennen, Raphael. Was macht seine Handschrift aus? Was hat ihn so ausgezeichnet?
Das ist, glaube ich, Carpaccios Erfolg, dass er den Venezianern seiner Zeit ihr Leben und ihren Alltag vor Augen stellt, aber verknüpft mit einer heilsgeschichtlichen Botschaft. Und dafür sind gerade diese Scuole, diese religiösen Gemeinschaften oder Bruderschaften ganz wichtig. um 1500 gibt es ja keine Krankenversicherung oder kein Wohlfahrtssystem. Und das ersetzen eben diese Gemeinschaften, in denen man sich umeinander kümmert, in denen man sich um Witwen kümmert oder um Sterbende kümmert. Und diese Gemeinschaften treffen sich dann auch in diesen großen Versammlungshäusern und haben Schutzpatroninnen oder Schutzpatrone. Und deren Legenden illustriert Carpaccio, bevorzugt Carpaccio für diese Scuole in mehrteiligen großen Gemäldezyklen. Ein ganz berühmter Zyklus ist das Leben der heiligen Ursula, die eigentlich im 5. Jahrhundert in der Bretagne gelebt hat. Aber Carpaccio zeigt sie plötzlich in einer Welt, die ganz eindeutig an das Venedig seiner Zeit erinnert. Und er zeigt sie umgeben von Menschen, in denen Carpaccios Zeitgenossen ihre Nachbarn und ihre Senatoren entdecken konnten. Und Carpaccio zeigt diese Ursula-Welt auch als eine Welt der Rituale und der Zeremonien, die den Venezianern aus ihrem Alltag in ihrer Seerepublik vertraut sind.
Und warum ist er so gefragt? Also eben, weil er diese Verknüpfung bringt, dass die Leute auf einmal auf seinen Gemälden ihren Alltag entdecken oder ihren Nachbarn? Oder was macht ihn als Maler so gefragt?
Also ich glaube, der war eine wahnsinnig witzige Persönlichkeit. Der hat einen Blick für humorvolle Details im Alltag, das macht ihm keiner nach. Er hat aber auch einen ganz außergewöhnlichen Sinn für Farben und Materialien und Stoffe. Und das liegt natürlich daran, dass Venedig so ein Handelsumschlagplatz ist. Das liegt aber wohl auch einfach an der familiären Prägung, denn dieser Name Vittore Carpaccio, so hat sich Carpaccio selbst nie genannt, der heißt eigentlich Scarpazza und ist der Sohn eines Fellhändlers. Scarpazza bedeutet Fellhändler. Und ich glaube, das sieht man in den Bildern Carpaccios, wie er da Hermelinfelle oder Luchsfelle wiedergibt und wie er Goldbrokatgewebe mit dem Pinsel so nachzeichnen kann, dass man denkt, man kann das anfassen. Und dieses ganz besondere Bewusstsein für Dinge, die Venezianer täglich sehen, dass er das ästhetisch übersetzen kann, das macht ihn in seiner Zeit so berühmt.
Dann kommt ja noch dazu, das ist ja auch von einer fast größenwahnsinnigen Lebenseinstellung zeugt, diese heilsgeschichtlichen Dinge, ein Partikel vom Heiligen Kreuz durch Venedig getragen oder eine Legende aus dem 5. Jahrhundert, aus der Spätantike mit Märtyrerfragen, wird nach Venedig transportiert. Auf den Bildern ist es ihm gelungen zu zeigen, was immer an großen Dingen passiert ist. Selbst Jesus, wenn er wiederkäme, wo würde er landen? Doch nicht mehr in Jerusalem, der wäre doch ganz sicher in der Gondel in Venedig. Alle Dinge, die wichtig gewesen sind im Christentum, die können theoretisch in der Lagune stattgefunden haben. Wo auch sonst, würde ein Venezianer sagen.
Und das Interessante, Sie haben ja schon diesen Zyklus angesprochen, Ursula, der auch zu sehen ist, allerdings in einer Nachbildung sozusagen. Aber wir sehen in Stuttgart in der Staatsgalerie auch ein besonderes Gemälde Carpaccios, in dem es um den heiligen Stephanus geht, genauer gesagt um die Steinigung des heiligen Stephanus. Und da zeigt sich jetzt auch eine ganz interessante Verbindung von der Malerei zur Musik. Und das im Prinzip dann auch in Venedig, daran wird deutlich, dass die Künste nicht isoliert voneinander gehandelt haben, sondern in enger Beziehung standen. Vielleicht können Sie uns das so ein bisschen erklären, wie sich da Musik und Kunst gerade auch in diesem Gemälde gegenseitig befruchtet.
Das kann man wirklich an diesem Stephanus-Gemälde, was übrigens aus der tollen Sammlung der Staatsgalerie stammt, an dieser Steinigung des heiligen Stephanus kann man sehr schön zeigen, wie Kunst, Musik und überhaupt die Sinne ineinander wirken in Venedig um 1500. Carpaccios Gemälde entsteht auch für eine Scuola, für die Scuola di Santo Stefano und ist Teil eines mehrteiligen Zyklus. Und dieser Stephanus ist ein Heiliger, der überhaupt in Italien ganz stark verehrt wird, weil er einer der ersten Märtyrer ist, also einer der ersten Heiligen, die ihr Leben lassen für den christlichen Glauben.
Protomartyre,
genau, so heißt es dann auch in einer Motette, die in dieser Zeit entsteht und die eben auch die Steinigung des heiligen Stephanus beschreibt von Adrian Villard. Der ist zu dieser Zeit Kapellmeister in San Marco, den wir heute so als den Markusdom kennen, aber eigentlich ist das einfach die Hauskapelle des Dogen von Venedig. Und sowohl Musik als auch Gemälde lassen sich einfach ganz eng aufeinander beziehen. Und in der Ausstellung können Sie das erleben, weil wir in Zusammenarbeit mit dem SWR Kultur einen ganz besonderen Media Guide erstellt haben. Sie können zu einzelnen Gemälden ausgewählte Musikstücke im Media Guide hören und damit sozusagen das authentische Kunsterlebnis der Menschen in der Frührenaissance in Venedig nachvollziehen.
Wenn sie Glück hatten und gerade Musik gespielt wurde, die hatten natürlich noch nicht unseren Luxus.
Das stimmt, genau, aber gerade in diesen Scuole weiß man, gibt es immer so Musikgruppen, die eben dann zu diesen Messen oder zu Versammlungen Musik machen.
Noch ein Name ist gerade gefallen, Adrian Villard, also 35 Jahre Kapellmeister in San Marco. Er war, also glaube ich, eine Legende damals schon. Er hatte eine richtige Fanbase. Es sind ganz viele Komponisten also zu ihm gekommen, um bei ihm zu lernen. Herr Fellows, können Sie so ein bisschen beschreiben, worin die Genialität Villards lag?
Das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich. Also seine Musik ist so vielfältig, dass man das nicht einfach beschreiben kann. Also es sind Stücke, die extrem kompliziert sind, die man fast nicht durchhören kann. Aber es gibt auch sehr, sehr einfache Musik, wie zum Beispiel diese Motette über Stephanus. Es ist ein sehr einfaches Stück und sehr klar, aber keine Bösartigkeit, was man denkt normalerweise bei der Steinung von Stephanus.
Der Markusdom spielt musikhistorisch für Europa eine ganz besondere Rolle, weil seine Architektur ja auch zu einer bestimmten musikalischen Entwicklung geführt hat, zu der venezianischen Mehrchörigkeit. Wie genau hängt das eigentlich zusammen?
Nur das, also die Mehrchörigkeit ist zum ersten Mal in Venedig gefunden. Es ist natürlich einfacher, also bei einem Gebäude wie San Marco, dass man Balkone überall hat und kann man gut Mehrchörigkeit machen.
Also eine Art Stereoeffekt im Mittelalter,
ja, der klar gefunden
wurde. Einfach weil es diese verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen sich befindenden Balkone gibt, kann man dann die Chöre gut verteilen. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, absolut. Mhm. Ja, ja.
Wird auch immer noch gemacht. Also eines der wenigen nicht durch und durch touristischen Ereignisse in Venedig ist das Weihnachtskonzert. Da werden die Karten an Venezianer geschickt. Ich hatte auch mal das Glück, eingeladen zu werden als Residente. Und da kommen dann wirklich die Herrschaften aus ihren Palästen, die man sonst wenig sieht, und geben ihre Einladung ab. Und dann wird die ganze Kirche beleuchtet. Für die Touristen ist sie gesperrt. Und dann wird da ein sehr edles, von venezianischen Musikern ein Weihnachtskonzert gespielt. Und wenn dann die Mosaiken anfangen zu schillern und Kerzenlicht und dann die Musik, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das mal gewesen ist. Also eine ganz andere Stimmung, als wenn man so jetzt mit den Massen da durchläuft.
Es gab ja auch vier große Musikschulen in Venedig, die wiederum ganz berühmte Musiker angezogen haben. War das dann hauptsächlich geistliche Musik, die dort aufgeführt wurde?
Ja, eigentlich. Aber wir wissen viel, viel mehr, wie das im 17. und 18. Jahrhundert vorgegangen ist. Über das frühen 16. Jahrhundert wissen wir ziemlich wenig.
Aber man kann doch schon immerhin sagen, dass die Venezianer so spendabel waren, dass sie sich die besten Meister aus dem Norden haben kommen lassen können, wie zum Beispiel Herrn Villard. So ein bisschen habe ich das immer mit den italienischen Fußballmannschaften verglichen, die auch unter Berlusconi die besten Spieler aus Holland und Belgien und Frankreich gekauft haben.
Und es gibt natürlich schon so getarnte Popmusik sozusagen in dieser Zeit in Venedig. Wir haben ein Werk im Media Guide zu hören bei uns in der Ausstellung. Das Werk heißt Vol di Liocchi und das ist natürlich jetzt ein sakraler Marienhymnus, der sich an die Madonna wendet und sagt, wende deine Augen auf uns. Aber die Melodie, die da zugrunde liegt, ist ein ganz profaner Straßenschlager gewesen. Und wenn Sie dieses Lied heute hören, dann vermittelt sich Ihnen dieser Schwung und diese Lebendigkeit sofort.
Das ist auch interessant, weil wenn ich jetzt nochmal auf den Maler, auf Carpaccio zurückkomme, seine Ankunftsszenen zum Beispiel in diesem Ursula-Zyklus, die haben sowas wie diese modernen Wimmelbilder. Also überall ist irgendwie eine neue Szene, die man dort entdecken kann. Das hat schon ein bisschen auch sowas von Pop-Art, oder? Habe ich so mal spontan gedacht.
Ich denke fast eher in der Farbigkeit und in der Art, wie er auch Flächen einsetzt. Ich würde eher da die Ähnlichkeit zur Pop-Art sehen, dass das ja sehr große Farbflächen sind, die man eigentlich sehr einfach verstehen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum seine Bilder heute noch so beliebt sind, wie Sie sagen. Es sind Wimmelbilder, man kann Details entdecken, Affen.
Hunde.
Genau. Aber es sind nämlich auch Bilder, die für uns heute leicht verständlich sind, weil Carpaccio über seine Komposition und über seine Farben signalisiert, wie unser Blick durch diese Bilder wandern soll.
Wie?
Also Carpaccio lenkt mit seinen Farben den Blick, nicht zuletzt mit diesem Scharlachrot. Er setzt das sozusagen ein wie eine Signalfarbe, sodass wir sofort wissen, hier ist eine wichtige Figur. Also zum Beispiel in dieser schon besprochenen Steinigung des heiligen Stephanus ist der Anführer dieser Schergen, die den Stephanus steinigen, in Purpurrot gekleidet. Und Carpaccio hat aber noch ein ganz anderes interessantes Merkmal, wie er Blicke lenkt. Und das kann man tatsächlich am besten in diesem Ursula-Zyklus sehen. Sie haben das schon gesagt, Frau Arning, wir zeigen den Ursula-Zyklus in der Ausstellung sozusagen als Raumanmutung. Die Originale sind über 7 Meter lang und befinden sich in Venedig in den Gallerien der Accademia und können überhaupt nicht, auch dort nicht mehr aus dem Raum bewegt werden. Deswegen können die nicht reisen. Aber wir wollten Ihnen doch ein wesentliches Merkmal der Kunst Carpaccios zeigen, was man in diesem Ursula-Zyklus sehen kann. Und das ist die Perspektive eines venezianischen Seefahrers, die Carpaccio auf die Welt einnimmt. Diese Bilder im Ursula-Zyklus sind komponiert aus einer Perspektive, wie sie ein Seefahrer hat, der auf dem Schiff steht und über die Wasseroberfläche auf die Städte schaut und den Horizont sieht. Und in diesen Bildern entdecken sie ganz viele Windfahnen und Türme und Landmarken und Bäume. Und plötzlich merken sie, dass auch sie sich mit ihrem Blick an diesen Windfahnen orientieren und sozusagen so durch den Raum schreiten, wie ihnen das Carpaccio anhand dieser Kompositionselemente vorschreibt.
Das ist ja eine herrliche Entdeckung. In Wirklichkeit ist es ja auch naheliegend, weil die Menschen haben sich ja meistens auf Booten bewegt.
Ganz richtig, genau.
Das hat also das die Perspektive eingenommen, die sowohl er als auch sein Publikum natürlicherweise immer hatte. Sehr wenig bekannt, dass eine der allerersten Kamerafahrten der Kinogeschichte auch in Venedig vor dem Markusplatz gemacht worden ist. Schon vor der Jahrhundertwende, ich glaube, es waren sogar die Brüder Lumière. Und das war natürlich auch naheliegend. Überall rumpelte es die Kamera, die mussten sie auf Schienen stellen. In Venedig brauchte man sich nur auf ein Boot zu setzen an einem windstillen Tag und konnte dann die Kamera laufen lassen. Die Perspektive hat also sogar noch bis in die Filmgeschichte hinein gewirkt.
Das ist spannend. Ich denke auch, diese Perspektive ist so wichtig, weil Carpaccio damit vermittelt, meine Malerei ist typisch venezianisch und eigentlich können nur Venezianer meine Malerei richtig verstehen. Und das ist natürlich wieder dieser Mythos der Serenissima Repubblica. Wir sind eine ganz besondere Gemeinschaft.
Oder Leute von außen konnten sagen, ja, das ist das venezianische Flair, ja. Da muss man hin. Die haben es eben drauf. Das ist also beiderseits. Die Venezianer werden dadurch selbstgewiss und fühlen sich als Zentrum der Welt und die Ausländer fühlen sich angezogen. Das ist ein doppelter Effekt.
Das Interessante bei Carpaccio ist ja auch, dass er oft als Storyteller bezeichnet wird, aus genannten Gründen. Sie haben es eben schon sehr lebhaft beschrieben. Aber er erzählt uns tatsächlich konkret über das Leben zum Beispiel der Frauen, die dort bei ihm auf einmal auch ganz andere Rollen bekommen oder in anderen Rollen erscheinen, oder?
Das war eine Entdeckung für uns, weil eigentlich der historische Blick auf Venedig immer ist, dass Frauen in Venedig öffentlich nicht in Erscheinung treten. Und es gibt schon Quellen aus dem 16. Jahrhundert, die sagen, Frauen in Venedig leben wie im Gefängnis. Und als wir jetzt diese Ausstellung über Carpaccio vorbereitet haben, waren wir überrascht zu sehen, wie viele Porträts von Frauen Carpaccio gemalt hat und auch wie viele Madonnenbilder er gemalt hat, in denen diese Madonna plötzlich ganz ungewöhnlich agiert. Und eines der Hauptbilder unserer Ausstellung kommt aus Washington, aus der National Gallery. Da sind wir sehr dankbar, dass wir diese Leihgabe bekommen haben. Dieses Bild heißt Die lesende Maria. Und der Titel sagt Ihnen das gleich. Das ist eine Madonna, die aktiv in einem Buch liest. Und das ist einzigartig in der Zeit. Es gibt keine Frauen, die aktiv Bücher lesen und auch noch abgebildet werden. Und mit dieser Madonna schafft Carpaccio eine Identifikationsfigur für die Frauen Venedigs und stellt ihnen als Vorbild eine Frau vor Augen, ihren Horizont erweitert, trotz dieser Eingeschlossenheit in einem häuslichen Kontext.
Spannende Beobachtung. Und es gibt auch ein Gemälde von Carpaccio zum heiligen Augustinus. Den sehen wir da so in einer Art Büroszene am Schreibtisch, sagen wir jetzt mal. Und es ist auch gar nicht alles so super aufgeräumt. Das ist auch sehr sympathisch. Also da tatsächlich das Profane sehr stark verbunden mit dem Sakralen hier in diesem Bild vom heiligen Augustinus. Gibt es dieses Ineinanderfließen von Weltlichem und Geistlichem eigentlich auch in der Musik?
Ja, also dieses Bild von Augustinus ist sehr, sehr interessant, weil es gibt drei Bücher, ich denke, mit Musik. Aber ein ist in Querformat und das ist an der Zeit sehr, sehr selten. Und was Petrucci gedruckt hat, war alles in Querformatbücher. Und ich bin informiert, dass niemand Bücher in Querformat vor Petrucci gedruckt hat. Und das ist also eine ganz spezielle Sache, was Augustinus hatte da.
Das ist sehr spannend, dass Sie das sagen, weil wir nämlich gerade erst eigentlich anfangen zu entdecken, wie sehr Carpaccio auf ganz aktuelle Entwicklungen reagiert. Und Sie haben erwähnt, Herr Schümer, dass hebräische Buchstaben durch Aldus Manutius plötzlich gedruckt werden konnten. Und in der Ausstellung haben wir ein Gemälde, eine Geburt Mariens mit einer hebräischen Inschriftentafel an der Wand. Und wir konnten zeigen, dass diese Inschrift kopiert ist aus einem der ersten Hebräisch-Lehrbücher, was ein, zwei Jahre vor diesem Gemälde in Venedig erschienen ist. Und deswegen, Herr Fellows, ist das interessant, dass Sie sagen, Carpaccio greift auch die neuesten Druckerzeugnisse aus der Musik auf. Also das ist ein Maler, der ist total auf der Höhe seiner Zeit und das machen wir uns heute gar nicht mehr so bewusst.
Man muss sich wirklich Venedig als ein Laboratorium vorstellen. Man kann es vielleicht mit dem Silicon Valley ein bisschen vergleichen. Da kommen eben nicht nur praktische Dinger wie Handys oder in dem Fall eben Taschenbücher. Die haben das Taschenbuch erfunden. Das Buch war ja früher, es gab ja Bücher schon immer, die mussten mühselig geschrieben werden. Die großen, auch Musikbücher in den Kirchen, da brauchte man ja ein Pferd, um die zu transportieren. Und auf einmal wurde das handlich. Es gab damals auch schon die ersten Kritiken daran in Venedig. Es gab vor ein paar Jahren eine Ausstellung im Dogenpalast über die Erfindung des Buchdrucks und Aldus Manutius. Also Erfindung nicht, sondern die Vermarktung des Buchdrucks und Aldus Manutius. Und da gab es auch schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, das ist ja ganz schlimm. Jetzt kann ja jeder ungebildete Trottel kann ja mit einem Buch durch die Gegend laufen. Das ist so, was heute über Fernsehen und Internet gewarnt wird. Die Leute verdummen ja total. Das ist ein Geheimwissen, das muss wenigen vorbehalten werden, die lange studieren und vorbereitet sind. Da kann man ja jeden Schund jetzt plötzlich lesen und dann mitnehmen auf Reisen. Das ist gefährlich. Und die Venezianer haben natürlich das alles auf den Markt geworfen, weil sie damit Geld verdienen wollten. Und dahinter steht eben auch nicht nur Geschäftsstrategie, sondern eine sehr, sehr starke intellektuelle und technische Kultur, die das alles möglich gemacht hat. Das müssen wir uns immer wieder vorstellen. Das sind tausende Menschen exquisiter Ausbildung. Die Maler stellen im Grunde nur die Speerspitze davon dar und die wir jetzt eben dann genießen können in den Bildern. Aber dahinter steckt ganz, ganz viel materielle Kultur.
Das Sakrale und das Profane, was erzählen uns Carpaccios Venedigbilder heute? Unser Thema im SWR Kulturforum. Und darüber sprechen Kuratorin Annette Heuer von der Stuttgarter Staatsgalerie, Dirk Schömer, Autor, Journalist, Venedigkenner und David Fellows, Musikwissenschaftler aus Basel. Ja, jetzt haben wir ganz viel über dieses Silicon Valley Venedig gehört vor 500 Jahren. Aber Tatsache ist, es ist ja dann auch zum Niedergang dieser hochentwickelten Handels- und Seemacht gekommen. Was hat dazu eigentlich geführt?
Also in der Zeit Carpaccios ist das politisch eine sehr komplexe Situation, weil einerseits Byzanz oder Konstantinopel, was in mamelukischer Hand war, erobert wird durch das Osmanische Reich. Das heißt, in Venedig geht da eine befreundete Handelsmacht sozusagen verloren. Auf der anderen Seite wird Venedig auch vom Festland aus bedroht. Es gibt eine Liga des deutschen Kaisers, unter anderem mit dem König von Frankreich, der Venedig versucht, die Besitzungen auf dem Festland streitig zu machen. Und das ist für Venedig eine Katastrophe, denn diese Stadt lebt davon, dass man aus dem Festland Holz besorgen kann oder einfach Lebensmittel besorgen kann. Also Venedig ist in dieser Zeit sehr bedroht. Und das Phänomen ist, dass die Bilder Carpaccios eigentlich immer noch einen friedlichen Dialog abbilden wollen, den es in dieser Zeit eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber umgekehrt ist es natürlich irgendwie auch ein hoffnungsvolles Bild, was eigentlich insistiert, dass Menschen doch miteinander sprechen müssen und es friedlich weitergehen muss.
Man muss da auch den Namen Kolumbus fallen lassen oder Vasco da Gama. Der Handel hat sich in der genau dieser Zeit der Hoch- oder Frührenaissance in Venedig auf den Atlantik verschoben, weil man plötzlich mit den Schiffen um Afrika herumsegeln und die Gewürze und die Edelsteine aus Indien und aus dem Fernen Osten direkt in Lissabon oder später dann in Antwerpen oder Amsterdam anliefern konnte. Diese Verschiebung hat Venedig natürlich ein Stück weit isoliert. Andererseits wird es aber auch sehr übertrieben aus dem Gefühl, dass die Stadt ja sowieso bröckelt und bald umfallen muss. Die ist ja so unnatürlich. Auch die Feinde Venedigs haben die Stadt schon sehr früh als so eine alternde Prostituierte dargestellt. Die kann ja nur untergehen. So möchte ich auch untergehen wie Venedig. Die haben noch 300 glänzende Jahre mit wundervoller Kunst und Bauten und haben sich zur Partymetropole Europas entwickelt mit Casinos, mit Opernhäusern. Also der Untergang, der ist nicht so schnell gekommen, wie das gerne von dem Mythos übernommen wird. Genau wie der Untergang, dass Venedig im Meer versinkt. Venedig versinkt im Tourismus und wird davon bedroht. Aber im Meer, das war eine kurze Zeit, als die so dumm waren, in Italien in den 60er Jahren Grundwasser zu entnehmen unterhalb der Lagune. Dann ist es um ein paar Millimeter gesunken. Schon hat die ganze Welt jahrzehntelang getönt. Venedig wird jetzt bald, also alles unter Wasser geht nicht anders. Und die Venezianer haben das nicht dementiert, weil das zieht natürlich dann die Leute an. Also bevor es untergeht, wollen wir schnell noch mal hinfahren und ein bisschen Geld ausgeben. Und das freut die Venezianer bis heute sehr.
Sie haben schon gesagt, Herr Schömer, heute sind es die Touristen, die über die Stadt herfallen, die Kreuzfahrtschiffe. Man kennt diese Diskussionen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt sein darf, ob die also praktisch bis zum Markusplatz vorfahren dürfen quasi. Sie kennen die Stadt ja aus dem FF. Wie erleben Sie diesen Tourismusandrang?
Das ist traurig irgendwo auch. Ich habe 18 Jahre da gelebt und man konnte quasi mit jedem Jahr mitbekommen, wie die Stadt mehr und mehr in eine Kulisse, in eine touristische Kulisse verwandelt wird. Und das ist quasi unaufhaltsam. Ich würde jetzt niemandem das vorwerfen. Stellen Sie sich vor, Frau Heuer, Sie oder Herr Fellows, Sie hätten einen kleinen Palazzo geerbt, nicht sehr groß, von irgendeiner Tante und dann würden Sie den in ein Bed and Breakfast verwandeln mit ein paar Arbeitsmonaten und dann brauchen Sie nie wieder irgendwas an Ihr Auskommen zu denken. Sie können mit 20.000 Euro Spielgeld Jahr um Jahr können sie leben. Und jeder Venezianer, der solche Wohnungen von irgendeinem Onkel oder den Eltern erbt, zieht dann eben aufs Festland, verwandelt sie in ein Bed and Breakfast und hat ausgesorgt. Und dieser Versuchung würde ich wahrscheinlich auch nicht widerstehen. Nur wenn das viele tausend Menschen machen. Es gibt eine Uhr, die die Einwohnerschaft herunterzählt bei der Rialtobrücke in einer Apotheke. Und als wir ankamen, meine Frau und ich, war die bei 55.000. Und als wir nach 18 Jahren gingen, war sie bei 40.000. Und irgendwann ist dann eben wie bei einem Gewässer die Grenze erreicht, wo es umkippt. Wo dann eben die Supermärkte nicht mehr gute, frische Produkte haben, sondern abgepackte Sachen für die Leute aus den Bed and Breakfast oder den Ferienwohnungen. Und wo der Fischmarkt nicht mehr 6, 8 Stände schönen frischen Fisch präsentieren, sondern nur noch 2, wo der Fisch vielleicht nicht mehr ganz so frisch ist, weil die Kunden nicht da sind. Und das können Sie auf alles hochrechnen, auf den Fitnesscenter. Man konnte eine lange Zeit hinter der Kulisse dieser touristischen Welt, die ja davon lebt, Venedig braucht ja den Tourismus, muss man immer wieder sagen, konnte man trotzdem noch eine ganz gute Existenz führen, Ruderclub, bestimmtes Sozialleben. Aber in dem Maße, in dem die Leute dann verschwinden, die Alten sterben, die Jungen gehen ans Land und ganze Straßen verwandeln sich nur noch in Nippesläden und Ferienwohnung, dann haben Sie selber natürlich das Gefühl, ich bin hier der letzte Mohikaner, ich werde jetzt hier umringt, die Luft zum Atmen fehlt mir. Und wenn Sie dann auch noch auf die Straße gehen und schon ab morgens um 10 nicht mehr durchkommen, weil Ihnen die Kreuzfahrtgruppen mit 100 Mann in den engen Gassen entgegenkommen und auch stehen bleiben gerne 5 Minuten und sich irgendwas erzählen lassen und Sie kommen nicht zur Post, Sie kommen nicht zum Arzt, dann sagt man sich irgendwann, vielleicht ist es Zeit zu gehen.
Und das wollte ich aber jetzt gerade fragen, weil Sie die Kreuzfahrtgruppen sagen, ich glaube doch, das Schädlichere ist eigentlich wirklich dieser Tagestourismus, oder? Also Leute, die wirklich nur kommen, auch nicht essen gehen, eben nicht übernachten.
Nein, die sind auch schädlich, die anderen. Ja. Wir sind sehr gut befreundet mit einer Frau, die ist inzwischen in Rente, die war beim Beni Culturali, also beim Touramt. Ja. Gleichzeitig musste sie aber diese Ferienwohnung abnehmen, weil die müssen sich natürlich an bestimmte Denkmalschutzauflagen und dass da nicht irgendwelche Treppenhäuser beschädigt werden, weil dann die Koffer besser da durchkommen und so. Und die hat uns dann eine Zahl genannt, die war für ein Stadtsechstel, Venedig ist ja nicht in Viertel, sondern in Sestieri, in Sechstel eingeteilt. Und das war pro Jahr, hat die 150 Wohnungen, wo Venezianer wohnten, freigegeben für den Tourismus. Und das ist natürlich genauso schädlich, wie wenn ihnen die Tagestouristen über den Weg laufen, weil die Stadt von innen ausgehöhlt wird. Die Mehrzahl unserer Freunde wohnt immer noch in Venedig und es macht keinen Spaß, mit ihnen sich zu treffen, weil sie immer depressiver werden und sagen, wir müssen eigentlich, Leute, die da geboren sind, wir halten es eigentlich nicht mehr aus. Obwohl alle wissen, dass sie davon leben. Und die Stadt ist reich, das ist ja nicht das Problem. Es fließt ja mehr Geld denn je nach Venedig, aber es wird eben woanders verbraucht. Die Kreuzfahrtgebühren von den Kreuzfahrtschiffen fließen nach Rom. Der Bürgermeister kommt aus Mestre, vom Festland. Das heißt, die Altstadtbewohner sind im Zweifelsfall Kulissen. Ich kriege dauernd Anfragen, wo kann man denn in Venedig gut essen gehen? Wo gehen denn die Einheimischen noch hin? Ich sag dir, wo die Einheimischen hingehen, die wohnen da gar nicht mehr.
Also eine von innen ausgehöhlte Stadt, zugleich dann so Architekturkulisse noch, ja. Museumshülle irgendwie so ein bisschen.
Ja, das Geld muss ja auch herkommen, um diese Häuser zu restaurieren. Das ist natürlich sehr viel einfacher mit Bed and Breakfast, als mit der Rente einer alten Oma herzustellen. Das muss man auch wieder dazu sagen. Jetzt
fragen wir aber doch nochmal, wie viel künstlerische Innovation steckt denn noch in der Stadt? Also zum Beispiel, was geht denn noch von der Musik aus? Was kommt da noch aus Venedig, aus der Oper vielleicht beispielsweise?
Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass im 15. Jahrhundert gab es merkwürdigerweise fast keine italienische Musik. Das ist ein berühmtes Buch von den 30er Jahren, das Segreto del Quattrocento. Warum gibt es keine italienische Musik im 15. Jahrhundert? Das nimmt zu Anfang des 16. Jahrhunderts, auch bei Petrucci. Aber meistens im 15. Jahrhundert nur franco-flämische Musik in den besten Kreisen gehört. Also von den improvisierten Musik wissen wir sehr, sehr wenig. Aber von der polyphonen Musik, von der Kirchenmusik, von der adligen Musik, das ist alles Frankreich oder Belgien.
Momentan wird die venezianische Musik ja doch auch mit dem Revival der alten Musik wieder sehr gepflegt. Es ist jetzt weniger das 15. Jahrhundert, aber zum Beispiel im Festspielhaus Baden-Baden, Sonntag in 8 Tagen, Andrea Marcon, einer der besten Kenner der alten Musik in Venedig, Organist und Orchesterleiter, spielt mit dem Basler La Cetra Orchester Monteverdis Weihnachtsoratorium im Festspielhaus. Das ist dann eben große Musikpflege, aber sie haben Probleme, sowas in Venedig gut zu hören.
Das wollte ich gerade fragen, das ist dann Baden-Baden, aber ja. Weil welche Stücke werden dann in Venedig aufgeführt.
Es gibt das Teatro La Fenice, da war ich Stammkunde, wir haben direkt um die Ecke gewohnt, man konnte in der Pause quasi zu Hause den Pausendrink zu sich nehmen. Aber wenn die Stadt immer weniger Einwohner hat, ist es natürlich am Ende auch ein Touristenereignis. Weil auch wenn sie vom Festland hinkommen wollen, müssen danach mit dem Boot fahren, ist für einen Abend ein schwieriges Unterfangen. Das ist auch eben mehr eine Kulissenoper. Der Intendant, ein guter Bekannter von mir, der ist jetzt zur Scala gegangen. Da lebt das natürlich noch ein bisschen anders in Mailand als in Venedig. Da gibt es 1 Million eigener Leute, die da hingehen können. Also es mangelt halt alles immer an Anregungen durch die dort Wohnenden. Also moderne Musik kenne ich mich eh nicht sehr besonders aus, aber die Musikpflege. Es gibt die Musikakademie, das Konservatorium in einem herrlichen Palast am Canal Grande unweit der Academia. Da werden Musiker ausgebildet und meistens im Brain Drain gehen sie dann weg.
Also ich glaube, ein Bereich, wo man tatsächlich von Innovation und vielleicht auch Nachhaltigkeit in Venedig sprechen kann, ist wirklich das Kunstgewerbe. Also so eine Rückbesinnung eigentlich auf das, was 1500 Venedig so berühmt gemacht hat. Also es gibt Textilhersteller in Venedig, die sich wieder zurückbesinnen auf alte Stoffe, auf alte Muster, die damit natürlich auch in ganz Europa Erfolge feiern. Oder natürlich, Sie haben Murano vorhin erwähnt, auch heute gibt es wieder eine Rückbesinnung darauf, dass man nicht nur in diesen Straßenshops in Venedig irgendwie Glas Bläserei aus fernen Ländern verkauft, sondern wirklich echtes, handwerklich gefertigtes, geblasenes Glas. Also über diese Luxusprodukte, die eben schon immer Venedig ausgezeichnet haben, gibt es, glaube ich, heute schon auch ein Revival der Innovation und des
Technik. Die meisten Glasbläser sind leider in den letzten Jahrzehnten geschlossen.
Die meisten, ja, aber ich meine eben, es gibt jetzt wieder so ein bisschen so eine Rückbesinnung
durch
eine
neue Generation. Ich will Ihren Optimismus nicht nehmen.
Also. Frau Hoyer, vielleicht können wir auch so ein bisschen spekulieren einmal. Ich habe mir überlegt, wie sehe das wohl aus, wenn Carpaccio heute eine Stadtansicht von Venedig malen würde? Und ich habe mich gefragt, hätte er nicht vielleicht sogar Freude? Er war ja eben, Sie haben es ja beschrieben, er malt aus der Perspektive der Schifffahrer, Schiffsleute. Man sieht diese vielen Masten auf seinen Gemälden. Vielleicht wäre er ja entzückt gewesen von diesen großen Kreuzfahrtschiffen und hätte die dort in seine Ansicht mit hineingenommen.
Doch, also Schiffstypen haben Carpaccio wirklich immer interessiert. Und ich glaube, die Kreuzfahrtschiffe, die fehlten ihm wirklich noch in seinem Repertoire. Und was ihm aber wirklich, glaube ich, gefallen hätte, sind diese Menschen aus aller Welt. Also schon in seiner Zeit war wirklich die ganze damals bekannte Welt in Venedig vertreten, in ihren Kostümen, in ihren Trachten, in ihren unterschiedlichen Verhaltensweisen und Ritualen. Und heutzutage würde er natürlich noch auch Menschen aus dem Fernen Osten oder sogar aus Amerika sehen können. Und ich glaube, das würde ihn begeistern, wie Menschen aus verschiedenen Kulturen miteinander interagieren und sich auch befruchten.
Und ja, darin liegt im Grunde auch seine Aktualität. Und er hat damit auch fleißig am Mythos Venedig halt mitgebastelt, kann man so sagen, oder?
Ja, ich denke, das, was seine Bilder eigentlich am meisten über Venedig aussagen, ist dieser Knotenpunkt der Kulturen und dieser, wie Sie sagten, Herr Schümer, dieser optimistische Blick in eine Zukunft, in der eben daraus auch wieder was Neues entstehen kann. Und das, glaube ich, macht seine Bilder für uns heute auch so attraktiv, dass wir da diesen Mythos Venedig fortgesetzt sehen.
Vor 500 Jahren war das ja auch sehr angemessen. Da gingen ja auch unendlich viele Dinge von Venedig aus. Und ich glaube, dass dieser Niedergang in ökonomischer Hinsicht, der ein bisschen über den Atlantikhandel entstanden ist, natürlich Venedig bei der Kunst eher geholfen hat. Denn ja, man weiß ja, Kunst ist immer Sublimierung. Und eine bedrohte, einzigartige Republik genannt, aber es war natürlich eine Oligarchie von wenigen Kaufmannsfamilien. Diese braucht natürlich Legitimierung in ihrer Bedrohtheit durch Kunst. Dadurch ist also dann die Malerei und später dann mit Monteverdi, Vivaldi, Musik, die Oper ist in Venedig, die ersten öffentlichen Opern der Welt sind da entstanden. Venedig hatte das nötig, um zu sagen, hier, wir sind doch noch da, hier, da draußen im Wasser liegen wir, wir sind ganz toll, wir haben eine einzigartige Lebens- und Kulturform. Und das wurde dann von Künstlern so manifestiert, dass da kann man sein Leben mit verbringen, sich da dran zu erfreuen und einzutauchen. Das wird nie aufhören.
Also zu dieser Niedergangsidee wollte ich noch sagen, es gibt nämlich einen ganz besonderen Carpaccio-Fan, der heißt John Ruskin und schreibt um 1850 Bücher über Venedig und über die Kultur. Ein englischer Kunstkritiker ist dieser John Ruskin. Und er schreibt in seinem Buch Stones of Venice, da dokumentiert er nämlich die Architektur Venedigs und er dokumentiert diese Architektur, weil er denkt, sie ist wahnsinnig bedroht und eben im Niedergang begriffen. Und schon 1850 dachte er, man kann diese ganzen Palazzi bald nicht mehr sehen. Weil er nämlich schreibt, diese Stadt schmilzt dahin wie ein Stück Zucker im heißen Tee. Und ich würde doch hoffen, da die Stadt bisher noch nicht dahin geschmolzen ist, dass das auch in den kommenden Jahrhunderten so bleibt.
Also die Malerei bleibt auf jeden Fall bestehen und auch natürlich die Musik dieser Zeit bleibt uns im Ohr.
Ja, absolut. Also die Musik der Zeit ist zunehmend, also wiederbelebt worden. Dass es so viele wunderbare Sänger und Instrumentalisten gibt, die die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts wieder heute machen. Und mehr stilgetreu. Und diese Platte, was die Gruppe The Marian Consort gemacht hat, zu gehen mit der Ausstellung, ist ein wunderbares Beispiel von wenig bekannter Musik des frühen 16. Jahrhunderts. Wunderbar aufgeführt.
Das Sakrale und das Profane, was erzählen uns Carpaccios Venedigbilder heute? Das ist unser Thema im SWR Kulturforum gewesen. Herzlichen Dank an meine Gäste für die Diskussion. An Dr. Annette Hoyer, Kuratorin in der Staatsgalerie Stuttgart. An Professor David Fellows, Musikwissenschaftler aus Basel. Und an Dirk Schümer, Autor, Publizist, Venedig-Korrespondent. Vielen Dank. Mein Name ist Silke Arning und hinweisen möchte ich natürlich auch noch auf die Ausstellung, damit Sie die Venedig-Bilder auch einmal selbst in Augenschein nehmen können. Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig, zu sehen bis zum 2. März in der Stuttgarter Staatsgalerie.